Ja, liebe Geschwister, auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid an diesem Sonntag, um auf Gottes Wort zu hören. Hinter uns liegt ja die Endzeitkonferenz. War ja eine intensive Zeit, die wir hier erlebt haben unter Gottes Wort. Und hinter uns liegt dann auch damit die Himmelfahrt und auch das Pfingstfest. Und ich habe mir so drüber Gedanken gemacht über Pfingsten. Es ist ja ein wenig beachtetes Fest. Die Sendung des Heiligen Geistes. Die Welt weiß eigentlich gar nicht damit anzufangen. Mit Weihnachten, ja, das ist das Fest der Liebe geworden. Und ja, Ostern, das ist halt das Fest der Familie und Himmelfahrt. Na ja, das haben sie einen Männertag draus gemacht, wo die Männer mal richtig ausflippen können. Aber Pfingsten, ich glaube, wenn man da mal rumfragt, was ist ein Pfingsten? Ja, es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Was bedeutet es und es bewirkt es auch, das Pfingsten? Und das auch ganz persönlich für dich und mich. Und ich bin der Meinung, dass es von allen Festen eigentlich das Wichtigste ist. Ohne Pfingsten sind alle Feste, auch die christlichen Feste, nur schöne Feiertage, wo man mal ein verlängertes Wochenende hat, wo man mal mit der Familie was unternehmen kann, wo man einen zusätzlichen Tag hat. Aber ohne Pfingsten haben all die Feiertage, die wir als Christen feiern, keinen wirklichen Wert. Ohne Pfingsten, ohne den Heiligen Geist, könnte ich überhaupt nicht erkennen und erfassen, was die anderen Feste eigentlich beinhalten. Und das erleben wir ja auch, dass diese christlichen Feste entleert sind von ihrem Inhalt oftmals und umgedeutet werden. Ohne Pfingsten erkennen wir das auch nicht. Und das steht auch so in der Schrift. Die Jünger, die haben sich versammelt, die unter verschlossenen Türen hatten Angst gehabt. Und erst wo der Heilige Geist kam, da wurde es ihnen klar, was ihr Auftrag ist. Hatten sie den Mut gehabt, rauszugehen. Und ich musste auch so an die Emmaus-Jünger denken. Sie gingen frustriert von Jerusalem weg und haben gesagt, ja, wir dachten, dieser Jesus wird unser großer Befreier. Und jetzt ist alles zu spät, jetzt ist alles hinfällig geworden. Und dann musste ihnen Jesus erst selbst, weil er noch auf dieser Erde war, erklären, dieses Geschehen am Kreuz, dieses Sterben an unserer Stadt. Und sie mussten sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und dann mussten sie erkennen, Jesus lebt und sie sind zurückgegangen. Und damals konnte Jesus ihnen selber noch erklären, die Bedeutung seines Daseins. Heute ist er im Himmel und es muss der Heilige Geist übernehmen. Ohne den Geist Gottes können wir es nicht erfassen, was wirklich geschehen ist und auch nicht die Feste erklären. In Johannes 14, 16 und 26 sagt, dass Jesus, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zu den Emmaus-Jüngern konnte Jesus noch selbst reden, heute redet er durch den Heiligen Geist. Und Pfingsten ist eigentlich auch die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Durch den Heiligen Geist ist Christus in uns und bei uns und auch heute hier. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er in Matthäus, bis an das Ende dieser Weltzeit. Und er bewirkt die Hoffnung und auch die Freude auf die Herrlichkeit, die uns einmal erwartet. Und die Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5, Vers 22 lesen wir das. Die Freude ist die Frucht unter anderen Früchten des Heiligen Geistes, die er bewirkt, die entsteht und die wächst und die zur Reife kommt. Und über diese Frucht der Freude wollen wir heute einmal ein bisschen näher nachdenken. Ich hatte schon mal über die Freiheit der Kinder Gottes eine Stunde gehalten und auch über den Frieden der Kinder Gottes. Heute soll es uns mal ein Stück um die Freude gehen. Und wenn man ehrlich ist, wenn wir mal in unser Leben hineinsehen, ist die Freude wirklich immer so präsent bei uns? Ich habe mal nach der Definition geguckt, wo steht, Freude ist ein Gemütszustand, eine Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation zustande kommt und die Erinnerung an eine solche, da entsteht Freude. Und echte, wahre Herzensfreude wird immer auch sichtbar in unser Leben. Wir sehen das am Gesicht des anderen. Wenn einer fröhlich ist und Freude hat, dann erkennt man das. Und das sollte auch ein Stück unser Erkennungszeichen sein, nicht so eine aufgesetzte Freude, dass man immer lacht. Das erlebe ich auch, das wirkt abstoßend. Aber eine innere Freude, die einfach auch ausstrahlt, die sollte eigentlich an uns sichtbar werden. Und der Gottesleugner und Atheist Nietzsche hat einmal gesagt, Erlöster müssten wir seine Jünger aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Freude äußert sich auch durch Lächeln, durch Lachen, manchmal auch durch Freudenschreie. Ich muss das so an so ein Fußballstadion denken, wenn da ein Tor gefallen ist, dann tobt das ganze Stadion vor Freude. Und wenn es mal nicht so ist, dann gebrauchen sie auch schlechte Ausdrücke. Ich habe mal gehört, der Lehrer geht extra zum Fußballspiel, dass er mal seinen ganzen Frust rausschreien kann. Ihr Blöden und was er sonst seinen Schülern nicht sagen kann, wenn er sich einschätzt. Ja. Und da gibt es verschiedene Variationen. Da gibt es eine Mitfreude. Und da habe ich mich manchmal gefragt, kann ich mich wirklich mitfreuen? Gut, wenn ich gut leiden kann und vielleicht dann sogar ein Familienmitglied. Da fällt es uns leicht. Aber mitfreuen an der Freude anderer, wenn es uns nicht so direkt betrifft. Wenn zum Beispiel in einem Verein, Hasenverein oder Hühnerverein, da ein anderer den Preis gewinnt, kann ich mich da mitfreuen? Oder stößt mich das auf, ich hätte es auch gern gehabt, da hat es eigentlich gar nicht verdient und ich mache dann vielleicht sogar noch ein paar negative Bemerkungen darüber. Und dann gibt es noch die Vorfreude. Da müsste ich mich dran erinnern, als wir unseren ersten Trabi gekriegt haben, nach 10, 12 Jahren Wartezeit, die Vorfreude. Und dann sind wir rübergefahren nach Zwickau in das Verkaufsgeschäft, früh mit den Kindern, voller Erwartung und dann mussten wir warten, bis Nachmittag. Es war ätzend. Aber die Vorfreude war da, wir kriegen heute unseren Trabi. Und dann kam er, dann bin ich so rumgegangen, so, und da ist eine Macke und das ist doch auch nicht ganz in Ordnung. Da sagt er, ja gut, wir fahren dann wieder weg, kommst ein Vierteljahr wieder. Nee, ich also, nehme ich schon mit. Ne? Also die Vorfreude habe ich eigentlich noch nie wieder so sehr auf dem Auto empfunden wie bei meinem ersten Trabi. Und dann gibt es noch die Schadenfreude. Die Schadenfreude, hat mal einer gesagt, ist die ungetrübteste. Also, wir haben uns gerade auf der Herfahrt darüber unterhalten, wir haben so einen Waldsportplatz, wo ein Bach durchgeht und wenn da einer nein geflogen ist als Kinder, da haben wir so richtig uns gefreut, richtig Schadenfreude, jetzt ist er richtig nass. Aber das ist ja noch eine harmlose Schadenfreude. Es gibt auch eine Schadenfreude, auch unter Christen, wo ich so nachdenken musste, kann ich mich mitfreuen, wenn in einer anderen Gemeinde wirklich Zuwachs ist, wo man sagt, das ist eigentlich nicht meine Erkenntnis. Wo man sich dann eher freut, das haben sie davon, weil sie Gottes Wort falsch auslegen. Die Schadenfreude kann man eigentlich oftmals auch in unserem Leben so feststellen, in ganz banalen Dingen. Freude ist grundlegend genetisch in uns festgelegt. Und auch unser Körper reagiert darauf. Es werden Glückshormone ausgeschüttet. Es ist eigentlich ein Zustand, den wir gerne immer hätten. Nur Freude, Freude über Freude. Glückselig zu sein. Aber diese Freude kann auch verloren gehen. Und das wird auch im Gesicht sichtbar, in der ganzen Körperhaltung. Wenn einer die Freude verloren hat, dann schleicht er durchs Leben, oftmals verbittert, wo man das auch an seinen Gesichtszügen wahrnimmt. Das kann Sorgen sein, das kann Krankheit sein, das kann ein Verlust von einem lieben Menschen sein. Und dann, wenn wir in Sorgen und Verbitterung sind und im Leid, dann sehen wir auch alles schwarz. Auch die Zukunft. Was wird denn alles noch werden? Wie geht es denn weiter? Und ich habe das festgestellt in meinem Leben. Ich habe eine Zeit lang immer mein Handy geguckt und da waren immer diese Nachrichten, was denn alles an Negativem auf uns zukommt und was alles passieren könnte. Und ich habe da die Freude am Leben verloren. Dachte ich, Mensch, was wird denn das alles? Und geht ja alles in Bach runter her und was machen die denn nur? Und bin mit den Gedanken eingeschlafen und mit den Gedanken wieder aufgewacht, bis ich gemerkt habe, hey, das Ding beherrscht dich. Und meine Frau, die hat dann immer noch gesagt, du bist ja schon süchtig auf das Ding. Alle paar Minuten musst du dann, und wenn es mal piepst, musst du nachgucken. Und so ist es auch. Auch bei den Kindern merke ich das. Die haben immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal eine Stunde lang das Ding nicht angeguckt haben. Das könnte ja ein Anruf gewesen sein oder ob ich was verpasst habe. Ja, Verlust der Freude ist was ganz Negatives. Und wenn man hineinguckt in unsere Zeit, da kann einem auch manchmal die Freude auch als Christ verloren gehen. Mit dem ganzen Genderzeug, was jetzt ist, und den Regenbogenmist, mit dem Klima, was sie hochspielen und wo sie alles kaputt machen dabei, anstatt wirklich an die Fundamente zu gehen dieser Missstände. Und weil die Freude, die innere, echte Freude verloren gegangen ist, will man sie ersetzen durch Vergnügungen. Und Vergnügungen unterscheidet sich von der Freude durch die Dauer. Man sagt das ja, das war ein kurzes Vergnügen gewesen, was ich mir gegönnt habe. Ist oftmals sehr intensiv, aber eben ganz kurz. Wogegen echte Freude eine langanhaltende Freude ist. Und man sich gerne auch daran erinnert. Ich weiß nicht, ob es bei euch Freude auslöst, wenn ihr an eure Hochzeit denkt. Ne? Das ist doch eine Freude gewesen. Endlich können wir heiraten, zusammenziehen, keine Familie gründen. Und das sollte eigentlich eine anhaltende Freude sein. Aber es sollte. Bei vielen wird es dann eben doch der Alltag damit Frust dann diese Freude trübt. Ne? Vergnügen ist kurz und hinterher ist es oft Frust. Und dieses Vergnügen kann auch zur Sucht werden. Und man spricht dann auch von Vergnügungssucht. Man will immer nur sich vergnügen, gerade in einer Wohlstandsgesellschaft. Und dann greift man zu Dingen, die ein kurzes Vergnügen auslösen, zum Beispiel Alkohol oder bei der Jugend auch Drogen, wo man wirklich happy ist. Und dann gibt es die Spielsucht. Und da könnte ich jetzt noch viele Süchte aufzählen, eine Pornosucht, wo man genau weiß, das ist nicht in Ordnung, aber man muss es immer wieder machen. Und diese weltlichen Vergnügen, Geschwister, die sind ein Killer der wahren Freude, weil der Christ dann immer oftmals ein schlechtes Gewissen hinterher hat und auch merkt, es ist eigentlich nicht im Sinne meines Herrn. Und dazu kommt heute noch das ganze digitale Geschehen mit den Smartphones und Computern und so, wo auch diese Sucht ganz leicht gemacht wird, wo man das im Geheimen dann machen kann, wo es niemand sieht, was aber dann auch unser Leben dann bestimmt. Und das macht auch vor keinem Alter Halt. Wir hatten mal einen Missionar gehabt in der Evangelisation, der hat bekannt, dass er pornosüchtig war. Ein mutiges Bekenntnis. Und er hat gesagt, Herr Jesus, wenn du mir das nicht wegnimmst, dann kann ich nicht mehr Missionar sein. Er musste da wirklich Gott anflehen, diese Sucht wirklich wegzunehmen. Und wie gesagt, das ist im Alter nicht vorbei, auch mit anderen Süchten, ob das Alkohol ist oder irgendwelche andere Dinge, bis hin zur Habsucht, wo man meint, man muss dann alles haben und kommt im Leben zu kurz, wenn man nicht alles hat. Aber nun wollen wir mal sehen, was die Bibel über die Freude sagt. 300 Mal ungefähr wird es erwähnt, das Wort Freude. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir zurückgehen bis zur Schöpfung. In Hiob 38, Vers 7 können wir lesen, ich will mal schon die vorhergehenden mitlesen, um des Zusammenhangs willen. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und jetzt kommt der Vers. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Da war Freude im Himmel über die Schöpfung der Erde. Und ich denke, wir können auch immer wieder in der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt und dass er treu ist und zu seinem Wort steht. Ich muss immer so dran denken, all die Jahrtausende scheint die Sonne in der gleichen Intensität. Es wird Tag und Nacht, 24 Stunden, Sommer und Winter, Frost und Hitze. Und Gott steht zu seinem Wort und hält diese Ordnungen aufrecht. Und in 1. Mose 31 sagt Gott, es war alles sehr gut, was er geschaffen hat. Perfekt, es ging nicht besser zu machen. Da gab es im Paradies eben noch kein Leid, keinen Schmerz, keinen Tod. Es war wirkliche Freude pur. Und das ist diese Urfreude, die in uns immer wieder auch vorhanden ist. Das möchten wir. Diese Freudenräuber, die wir sie heute erleben, die gab es damals noch nicht. Und deswegen ist die Ursehnsucht im Menschen, wieder das Paradies zu haben. Und heutzutage will es der Mensch ohne Gott wieder selbst herstellen, will es selbst schaffen. Und als DDR-Bürger und Schüler mussten wir noch das Gedicht lernen von Heinrich Heine, die schlesischen Weber, kennt ihr das noch? Wo er sagt, Wir wollen hier auf Erden schön das Himmelreich errichten, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und das haben die Menschen immer wieder versucht, auch mit Ideologie, auch im Kommunismus wollten sie das Paradies errichten, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind glücklich, jeder lebt nach seinen Bedürfnissen, haut nicht hin, ohne Gott funktioniert das nicht. Wir mussten es bitter erfahren, als DDR-Bürger. Und ich habe mich gefragt, wo und wie finde ich wahre, anhaltende Freude? Und da wollen wir mal eine Bibelstelle, die euch bestimmt allen bekannt ist, mal herausnehmen. In Philipper 4, Vers 4. Wo Paulus an die Philipper schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Das klingt wie ein Befehl, ne? Freu dich doch einmal. Und ich bin dankbar, dass er das nicht so stehen lässt, dass freut euch nur, freut euch. Das geht einfach nicht. Ich kann Freude nicht befehlen. Und wenn ich jemanden unter Druck setze, freu dich doch mal. Ich denke, da erreiche ich das Gegenteil. Er wird immer trauriger, weil er es eben nicht kann in diesem Moment, in dieser Situation. Wir können Freude nicht einfach herbeiführen. Und ich hatte schon gesagt, wir können höchstens Vergnügungen uns leisten, die kurzfristig die Freude ersetzen sollen. Paulus sagt nicht nur, freut euch, sondern er sagt, freut euch in dem Herrn. Dort und in ihm, in Jesus Christus, ist die wahre, echte Freude. Ist die Freude auch verborgen. Und wir müssen sie entdecken oder auch erbitten von ihm. Freude verborgen wie ein Schatz im Acker. Plötzlich findet das jemand und hat so eine Freude darüber, dass er Jesus gefunden hat, dass seine Schuld bezahlt ist, dass Jesus sie übernommen hat und er frei ist, er gerecht gemacht worden ist. Oder auch mit der Perle, da hat einer gesucht und hat sie gefunden und hat alles verkauft, alles dran gegeben. Könnt ihr mal eine Stunde drüber halten, was das heißt, alles dran zu geben, um diese wahre und echte, anhaltende und unvergängliche Freude zu haben. Und Jesus sagt euch einmal, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht alles das drumherum, dass euch die Geister untertan sind oder sonst welche anderen Dinge. Eure Namen sind im Himmel geschrieben, wenn ihr mich im Herzen habt. Und was Jesus findet, hat nicht nur theoretisch Grund zur Freude, sondern sie kommt von innen heraus, von Herzen und ist ein übernatürliches Geschenk. Wir können Gott immer wieder nur bitten, dass er uns die Augen öffnet für die Freuden, die er uns schenken will. Und das fängt an mit vergebener Schuld. Ich weiß noch, als ich so mit 18, man hat ja auch manches krumme Ding gedreht als Jugendlicher und in Schuld geraten. Und die wurde immer schlimmer, dieser Druck. Und da bin ich zu einem alten Prediger gegangen, oben. Und am Dach hat er gewohnt, weil mir alles dann unerträglich wurde, wo ich gedacht habe, wenn du jetzt stirbst oder was passiert, du bist auf dem Weg zur Hölle, du kommst in die Hölle. So wie die Dinge jetzt stehen, da bin ich hin und dann hat er mir im Namen Jesu die Schuld vergeben. Und dann bin ich die Treppen runter geflattert wie ein Schmetterling, voller Freude, gehüpft. Das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl, meine Schuld ist weg. Ich habe sie abgelegt und Jesus hat sie mir abgenommen. Und die Freude ist auch die Frucht des Geistes dann. Wenn der Geist Gottes in meinem Leben kommt, dann kommt auch ein Stück Freude von innen heraus in mich hinein. Und diese Frucht des Geistes, die reift mit der Zeit. Und diese Frucht wird dann auch nicht mehr von äußeren Umständen so beeinflusst und ist nicht mehr abhängig davon. Und deswegen kann auch Paulus mal sagen, freut euch in dem Herrn alle Wege, auch die mir nicht gefallen, auch wo ich sage, Herr, warum? Er konnte es sagen, obwohl er selber im Gefängnis war, gesteinigt worden ist. Ich freue mich, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich eine Hoffnung habe über den Tod hinaus. Und Jesus hatte auch diese Freude, obwohl er im Garten Gethsemane wirklich gerungen hat, Herr, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, was jetzt auf mich zukommt. Und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und den brauchen wir auch immer wieder. Darum können wir wirklich bitten, Herr, stärk mir jetzt meinen Glauben. Ich gehe durch eine Situation, da ich nicht gewachsen bin. Der Heilige Geist zeigt uns dann auch das Ziel, dass diese Dinge dieser Welt, die ja vergänglich sind, einmal keine Bedeutung mehr haben. Dass dann nur noch das wichtig ist, dass wir am Ziel ankommen in seiner Herrlichkeit. Leid, warum in dieser Welt? Die Frage nach warum ist schon eine Anklage gegen Gott, ist schon eine Rebellion. Denn Gott ist Gott und was er tut, wir können es nicht hindern. Wir können uns immer wieder bitten, Herr, gib mir Weisheit, mit dieser Situation umzugehen. Da müsste ich so an Egmont Brill denken, der eine seiner letzten Predigten hier gehalten hat, schwer krank, wo er gesagt hat, ich habe das Warum dann irgendwann abgelegt und habe gefragt, weshalb, Herr, weshalb? Und dann konnte er manchen auch im Krankenhaus noch ein Zeugnis geben, wo sie zum Nachdenken gekommen sind. Weshalb führt uns Gott in manches Leid hinein? Manchmal werden wir hier auf dieser Erde keine Antwort finden. Aber das wäre ein Thema für sich. Und die Frucht der Freude kann aber Schaden nehmen. Widrige Umstände auch in der Natur, ein Hagel, kann die ganze Ernte vernichten. Oder jetzt geht es wieder auf der Erdbeerzeit zu, 14 Tage Regen und die Früchte werden faul. Also eine Frucht kann Schaden nehmen. Und so auch bei uns. Es werden Angriffe kommen auf die Freude im Heiligen Geist. Und auch David musste es schon im Psalm 23 bekennen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Er war im finsteren Tal, wo wir auch manchmal sind, wo wir sagen, wo geht das noch hin? Was machen meine Kinder, was machen meine Enkel? Wie lernen denn die? Warum hören die nicht auf Gottes Wort? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das sollten wir immer wieder auch, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht beherrschen. Jesus ist bei uns und er wird es wohl hinausführen. Und Gottes Wort spricht auch unmissverständlich von Zeiten der Not und des Leides. Und diese Zeiten haben auch eine bewahrende, einen bewahrenden Aspekt. In 1. Petrus 4, Vers 1 können wir lesen. Wo Petrus sagt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern den Willen Gottes. Es ist einfach so, wenn man krank ist, sind die weltlichen Freuden ihnen oftmals ganz egal. Kann man keinen Berührungspunkt mehr finden. Will ich alles gar nicht mehr. Wir leben ja hier in Deutschland im Wohlstand, in einem Wohlstand, den noch nie eine Generation so erlebt hat, wie wir es erleben. Und gerade dieser Wohlstand kann uns zum Fallstrick werden. Und Gott weiß darum. Und das sagt er schon seinem Volk im Alten Testament, im 5. Mose 31, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen gemacht habe. Und Vers 20. Denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt, und sie werden essen und satt und fett werden, und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Und 21. Und wenn sie dann viel Übel und Drangsal getroffen haben, soll dieses Lied gegen sie Zeugnis ablegen, denn es soll nicht vergessen werden im Munde ihrer Nachkommen. Und jetzt kommt's. Denn ich kenne ihre Gedanken, mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. Er wusste also, sie werden mich verlassen. Und so ist es auch mit uns Christen. Gott weiß, wenn es ihnen wohl geht und zu wohl geht, wenn sie fett geworden sind, dann werden sie mich verlassen und anderen Göttern nachhuren, den Gott des Wohlstands. Sie werden mich verlassen. Jetzt vergangene Woche war der Marsch fürs Leben, wo Christen und auch überhaupt welche, die das Leben lieben, demonstriert haben für das Leben des Kindes im Mutterleib. Soweit ist es gekommen, dass es legalisiert ist, dass Kinder umgebracht werden. Sie werden nicht verlassen. In einem christlichen Abendland ist Mord im Mutterleib legal geworden. Wir erleben es heute, dass genau das geschieht, was schon Gott im Alten Testament Mose in seinem Lied zugesprochen hat. Sie werden mich verlassen, wenn es ihnen gut geht. Und wir in Deutschland haben eine Reformation erlebt, eine Erweckung. Das Evangelium wurde wieder auf den Leuchter gestellt, die frohe Botschaft, die Freude über die Vergebung der Schuld durch Jesus Christus am Kreuz wurde wieder aufleuchten lassen. Und haben wir es bewahrt, den Bund als Kirche, als Gemeinden, den Bund im Neuen Testament, den Gott im Blute mit Jesus geschlossen hat, mit denen, die an ihn glauben. Im 2. Johannes 7, Vers 11 sagt Johannes im Auftrag Jesu mal folgende Worte. Wir haben das jetzt gerade im Gebetskreis durchgenommen, wo er sagt: Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Haben wir das bewahrt, die Lehre Christi? Wir haben uns gefragt, wie lautet denn die Lehre des Christus? Wenn uns jemand fragt, was ist denn die Lehre Christi? Muss man ein bisschen nachdenken. Und oftmals wird das nur einseitig beantwortet. Ja, wir haben Vergebung der Schuld durch den Opfertod Christi. Wir erleben die Liebe Gottes. Jesus starb für uns. Aber die andere Seite tun wir überhaupt ausblenden oftmals. Die andere Seite der Medaille, wo es einmal so, Reuer so sagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und Jesus selber sagt, du musst von Neuem geboren werden. Zu dem Nikodemus, der fragt, wie kann ich denn in das Himmelreich kommen? Ohne das Sterben des Ichs haben wir die andere Seite auch nicht der Medaille. Und selbst Nikodemus, der an der Schrift Bescheid wusste, wollte von Jesus wissen, wie geht das? Aber wie geht das? Unser Ego muss sterben. Nicht Selbstverwirklichung, wie es heute so propagiert wird und auf den Sockel gestellt wird, sondern Jesus sagt, Selbstverleugnung. Predigen wir das noch? Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugnet sich selbst. Nicht der verwirklicht sich selbst. Aber das will man ja gerade im Wohlstand nicht. Und weil man das nicht will, ist die Lehre Christi zu einer Lehre des Humanismus geworden. Der Mensch steht plötzlich im Mittelpunkt. Und das erleben wir. Das, was Gott sagt, interessiert heute niemand mehr. Wo Gott sagt, das ist böse, das nennt man heute gut, weil es Menschen angenehm ist, das Böse zu tun. Ne? Und das Böse wird gut genannt. Eine ganz, ganz schlimme Zeit mit dem ganzen Genderzeug, wo Gott sagt, ich habe euch geschaffen als Mann und Frau, da sagt man heute, nee, es gibt zig Geschlechter. Und so ein Kind kann sich raussuchen, was es sein will. Ein Irrsinn. Und das ist nicht nur in der Welt so, das ist auch in der Kirche unter den Evangelikalen so. Da zieht das langsam ein. Ja, wir müssen doch den anderen lieben und alles tolerieren. Und Gott, naja, der hat das dann abzunicken. Und dadurch geht den Christen die Freude an Jesus verloren. Er wird dann als Spielverderber, als Spaßverderber. Ich muss auf so viel verzichten, wenn ich Jesus nachfolge. Und man sucht die Freuden dieser Welt zu verbinden mit den Freuden, die Jesus schenkt. Und das funktioniert nicht. Wir können nur einen Herrn dienen. Die Frucht des Geistes kann Schaden nehmen, hatten wir gesagt. Und der Segen, den Gott auch damals seinem Volk zugesprochen hat und auch uns zuspricht und geben will, wird in Fluch verwandelt. Gericht. Wir haben in der Endzeitkonferenz vieles davon gehört, was jetzt alles an Chaos, an Bösen auf dem Tablett uns serviert wird und angepriesen wird. Aber für uns, die wir in Christus Jesus sind, gilt, was Paulus sagt, und abermals sage ich euch, freut euch. Freude darüber, und das müssen wir uns auch, wenn es härter wird mit uns Christen, und das erleben auch andere Christen in anderen Ländern, wenn es härter wird, die Freude darüber, dass unsere Namen geschrieben sind im Buch des Lebens. Und wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, wie ein Leben aussieht, was Gott gefällt. Und wir brauchen dich dazu und auch immer wieder die Vergebung, weil wir versagen und weil wir oftmals so freudlos durchs Leben gehen, weil wir uns zu sehr in dieser Welt eingebracht haben. Herr, wir bitten dich um Weisheit, Weisheit von oben, unser Leben so zu gestalten, dass die Freude an dir und in dir auch sichtbar wird für andere. Wir danken dir, dass du uns das schenken willst, wenn wir dich darum bitten. Du segne uns auch im Alltag, Herr, dass wir deine Zeugen sein können, wo du uns hingestellt hast. Amen.